schon getroffen habt. Eine Entscheidung ist sicherlich die, hierher zu kommen und nicht im Bett liegen zu bleiben. Die erste Entscheidung, an die ich mich heute so bewusst erinnern kann, ist die vor dem Kleiderschrank. Ich stehe da und denke, welche Krawatte ist für Wiesloch Walldorf angemessen? Wie kann ich mich hier blicken lassen? Und dann geht das so weiter. Nachher vielleicht in der Besenwirtschaft werdet ihr vor der Speisekarte sitzen, überlegen, was soll ich auswählen? Und dann geht es heute Abend vielleicht weiter, den Krimi oder doch nochmal den Bibeltext nachlesen. Und so ziehen sich so ganz viele kleine Entscheidungen normalerweise durch den ganzen Tag hindurch. Und bei diesen kleinen Entscheidungen sind wir uns dessen ja meistens gar nicht so richtig bewusst, sondern viele treffen wir einfach aus dem Bauch heraus. Und dann gibt es viele andere Entscheidungen, denen messen wir sehr viel mehr Gewicht bei. Vielleicht die Wahl der Ausbildung. Ich kenne einige Leute, die sind gerade kurz davor, ein Haus zu kaufen. Es mag die Partnerwahl betreffen. Es gibt viele große Entscheidungen und die überlegen wir uns sehr genau. Da wägen wir Vor- und Nachteile ab. Da versuchen wir, keinen Fehler zu machen. Auch in dem Bibeltext, den Rocco gerade vorgelesen hat, geht es um eine sehr wichtige Entscheidung. Und wir lesen, dass Josua weder Kosten noch Mühen scheut, um die Leute vor so eine Entscheidung zu stellen. Er beruft eine riesengroße Volksversammlung ein. Er beruft die wichtigsten Repräsentanten aller 12 Stämme Israels. Und dann fordert er sie auf. Jetzt lese ich es nach einer etwas älteren Übersetzung. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt. Da ist diese zentrale Entscheidung, um die es geht in diesem Bibeltext. Und Josua bringt drei Alternativen ins Spiel, wem die Israeliten dienen können. Entweder dem Gott Israels oder den Göttern der Urzeit oder den Göttern der Amoriter. Die letzten beiden Varianten sind uns wahrscheinlich heute nicht mehr so geläufig. Wenn wir uns verschiedene Götter vor Augen halten, denken wir vielleicht eher an Brahman im Hinduismus oder Allah im Islam. Aber ich denke, wir müssen das auch gar nicht so einengen auf irgendwelche Gottheiten in bestimmten Religionen. Luther geht viel, viel weiter in dem, was er unter einem Gott versteht. Luther hat mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und in diesem Sinne können wir sehr viele Götter haben. Wir können an viele Dinge unser Herz hängen, sei es Geld oder Besitz, sei es Karriere, Ansehen, sei es eine bestimmte Form von Genuss. Vielleicht ist es sogar irgendein bestimmter Mensch, an den wir auf ungute Weise unser Herz hängen. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Bei dem Text hier kann man sich natürlich fragen, warum ist Josua eigentlich so engstirnig? Die Israeliten sind gerade in einem neuen Land. Wäre es dann nicht vernünftig, sich zumindest ein bisschen auf die Kultur einzulassen, sich vielleicht ein wenig auch mit den Göttern der Amoriter zu beschäftigen, um nicht so als Fremdlinge und Fremdkörper in diesem neuen Land zu leben? Geht es nicht beides, irgendwie so ein bisschen Götter der Amoriter und auf der anderen Seite den Gott Israels auch nicht völlig verlassen? Nein, es ist völlig ausgeschlossen. Gott lässt keinen Zweifel dran, seit er mit den Menschen im Kontakt ist, dass es so einen Mittelweg nicht gibt. Er sagt von sich selber, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und an anderer Stelle, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Einen Mittelweg gibt es nicht. Und auch Jesus lässt keinen Zweifel daran, wenn er sagt, Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Wenn er das versucht, wird er entweder den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Jesus wählt hier das Beispiel des Geldes, aber auch da können wir wieder jeden Gott einsetzen, an den wir unser Herz hängen. Josua hat seine Wahl getroffen, an wen er sein Herz hängen will. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, so sagt er es ganz unmissverständlich. Er macht nicht viele Worte, das ist ein kleiner Satz, aber es scheint so, als ob jedes einzelne Wort in diesem Satz ein ganz besonderes Gewicht hat. Es klingt für mich so, als würde er mit diesem Satz ein Resümee auch über sein bisheriges Leben ziehen. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich möchte diesen Satz mal Stück für Stück heute Morgen mit euch durchgehen. Setzen wir mal die Betonung auf die ersten beiden Worte. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Mit dieser Betonung ich aber lässt Josua keinen Zweifel daran, dass seine Entscheidung unverrückbar feststeht. Er wartet gar nicht ab, wie die anderen Israeliten sich entscheiden werden. Er stellt sie vor die Wahl und sagt sofort danach, ich aber habe mich so entschieden. Wenn ihr alle anders entscheiden solltet, ich bleibe dabei, ich will dem Herrn dienen und ich werde meine Wahl nicht revidieren. Er kümmert sich überhaupt nicht darum, ob er sich mit dieser Haltung vielleicht irgendwie ins Abseits katapultieren könnte. Könnt ihr euch an eine Entscheidung in eurem Leben erinnern, mit der ihr euch vielleicht irgendwie ins Abseits katapultiert habt, die bei Freunden, Kollegen, Familienangehörigen nicht so hoch im Kurs stand? Und wenn das so war, war es das wert? Oder würdet ihr heute anders handeln? Habt ihr die Entscheidung vielleicht anschließend bedauert? Die Frage müssen wir uns stellen, wenn wir so eine wichtige Entscheidung treffen. Ist das wert? Ich bin bei der Vorbereitung erinnert worden an die drei Freunde von Daniel. Sie befinden sich im babylonischen Exil und sie werden aufgefordert, sich vor einem goldenen Standbild niederzuwerfen. Das ist ein Gesetz, was dort ergangen ist. Und sie weigern sich und werden angezeigt und vor den König gestellt und er gibt ihnen eine allerletzte Chance, der Todesstrafe zu entgehen. Die stand nämlich auf Weigerung, dieses Standbild anzubeten. Und dann antworten sie ihm, unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus deiner Gewalt erretten. Das ist uns klar, Gott kann das tun. Aber selbst dann, wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Was ist das für ein Aber, das diese drei Freunde von Daniel setzen? Selbst vor der Todesstrafe schrecken sie nicht zurück. Ich denke, dass uns dieser Gedanke relativ fern ist. Für andere Christen ist das so. Die müssen auch mit dieser Konsequenz rechnen, in Gefangenschaft zu geraten, vielleicht sogar umgebracht zu werden. Und wundern sollte uns das nicht wirklich, denn Jesus hat das an mehreren Stellen in den Evangelien angekündigt, dass das so sein kann. Und Jesus hat das ja auch am eigenen Leib erlebt. Auch Jesus musste sich zu diesem Aber durchringen. Das lesen wir in der Bibel, bis er sagen konnte, mein Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. In der Bibel finden wir ganz viele Beispiele von solchen Leuten, die so ein Aber gesetzt haben. Ich aber, gegen alle äußeren Umstände, unter Inkaufnahme aller Konsequenzen, ich aber will dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Was meint Josua, wenn er von seinem Haus spricht? Zunächst mal ist klar von der Bedeutung des Wortes her, dass da alle Familienangehörigen mit eingeschlossen sind. Und eine Selbstverständlichkeit ist es ja nicht. Ich kenne viele Leute, die das gerne von sich und ihrer Familie so sagen würden. Ich und mein ganzes Haus, meine ganze Familie wollen dem Herrn dienen. Und sie leiden sehr darunter, dass das bei einzelnen Familienangehörigen noch nicht so der Fall ist, dass sie andere Wege gehen und die da sehr traurig drüber sind und unaufhörlich beten, dass sich das doch ändert. Wir wissen auch nicht, wie das bei Josua ist. Wir wissen nicht, ob wirklich die ganze Familie mit ganzem Herzen dabei war oder ob das einfach ein Ausdruck dessen ist, dass in der damaligen Zeit Josua das mehr oder weniger so anordnen konnte als Familienoberhaupt, dass es diese individuelle Persönlichkeit noch nicht so gab, wie das bei uns heute sehr ausgeprägt ist in unserer Gesellschaft. Und es ist auch müßig, darüber zu spekulieren, wie es denn nun um die einzelnen Familienmitglieder von Josua stand. Interessanter für uns wird es, glaube ich, wenn wir uns vor Augen halten, was dieses "und mein Haus" noch bedeutet hat. Das schloss nämlich nicht nur die Familie ein, sondern auch den gesamten Besitz, alles, was Josua hatte. Und auf einmal merken wir, diese Entscheidung, Gott zu dienen, die macht auch vor unserem Geldbeutel nicht Halt. Und dann müssen wir uns fragen lassen, setzen wir unser Geld, unser Besitz so ein, dass es Gott gefällt, dass es ihm Ehre bereitet? Und ich möchte den Gedanken jetzt noch ein bisschen weiterspinnen. Wenn da alles drin ist, was wir haben, sollten wir dann nicht auch alles mit reinnehmen, was wir sind, was Gott uns geschenkt hat, an Begabungen, an Fähigkeiten? Sollten wir nicht die Zeit mit reinnehmen, die er uns schenkt, Tag für Tag neu, 24 Stunden? Was machen wir damit? Vielleicht haben wir uns irgendwelche Pläne gemacht, aber Gott würde es gefallen, wenn wir mit dem einsamen alten Mann in der Nachbarschaft mal eine Stunde reden, ihm einfach zuhören und mit ihm Zeit verbringen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Lasst uns da alles mit reinnehmen in diese Entscheidung und nicht irgendwelche Lebensbereiche ausklammern. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Mir fällt auf, dass Josua den Mund nicht zu voll nimmt. Er behauptet nicht von sich und seiner Familie, dass er unter allen Umständen das schaffen wird, Gott so zu dienen, wie es ihm eigentlich gebührt. Er ist mittlerweile schon recht alt. Er rechnet damit, dass er bald sterben wird. Und er weiß, dass er in seinem Leben viele Fehler gemacht hat. Er ist nicht der fromme Überflieger bei allen Erfolgen, die er auch errungen hat für Gott und für das Volk Israel. Ein gravierender Fehler, den er mal gemacht hat, der ist uns berichtet in Josua Kapitel 9. Da hat er sich von dem Volk der Gibeoniter überlisten lassen. Man könnte sagen, gut, wahrscheinlich war er relativ blauäugig, einen Vertrag mit denen abzuschließen, ohne so richtig dahinter zu schauen, was hat das für Konsequenzen. Aber es wird ausdrücklich erwähnt, dass er versäumt hat, an dieser Stelle Gott zu fragen, was er von dieser vertraglichen Zusicherung hält. Das war sein Fehler. Er hat auf eigene Faust entschieden und das hat Konsequenzen gehabt. Josua ist kein frommer Überflieger und trotzdem sagt er, ich will dem Herrn dienen. Seine Fehler haben ihn vor Stolz bewahrt. Und das, denke ich, kommt auch in dem Satz zum Ausdruck. Er kann sich realistisch einschätzen. Er weiß, dass auch er, wie jeder andere, in der Gefahr steht, immer wieder sein Herz an andere Götter zu hängen. Aber das hält ihn nicht davon ab, seinen festen Willen zu bekunden. Ich will dem Herrn dienen. Glaube ist einerseits ein Geschenk und andererseits gehört der feste Wille dazu und das Gelöbnis der Treue. Und so ein Gelöbnis hat immer dann viel Gewicht, wenn es nicht im stillen Kämmerlein geschieht, sondern in der Öffentlichkeit. Und deswegen denke ich, ist der Satz, den wir hier lesen und der in diesem ganzen Text so viel Gewicht hat, viel mehr als eine Information an die Israeliten. So haben wir uns entschieden. Nee, das ist ein öffentliches Bekenntnis, das Josua auch für sich selber ganz festsetzt, indem er das so vor versammelter Mannschaft ausspricht. So ein öffentliches Bekenntnis, das hilft uns, nicht so schnell wieder hinter so eine Entscheidung zurückzugehen, die nicht so schnell wieder zu revidieren. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wir haben diese drei Varianten gehört am Anfang und Josua sagt hier, wir wollen diesem einen Gott dienen, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir wollen dem Gott dienen, der sich Mose vorgestellt hat als der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Er will diesem Gott dienen, der von sich selber sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Es scheint mir ein aussichtsloses Unterfangen, diesen Gott zu beschreiben, der unbeschreiblich ist und der unfassbar ist. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das Musikteam eingewilligt hat, das zu versuchen, in einigen Liedern zum Ausdruck zu bringen. Es gibt sehr viele Liederdichter, die das ansatzweise versucht haben zu beschreiben, wer dieser Gott ist. Lasst euch damit hineinnehmen von Margit und Alexander und Lukas.
Ja, wenn ihr könnt und mögt, steht doch ganz gerne.
Ja, vielen Dank euch dreien. Kommen wir zum letzten Wort in diesem Satz. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wir haben uns gerade klar gemacht, wem Josua dienen will in einigen Liedern. Jetzt wollen wir uns noch klar machen, was heißt das denn, dieses Dienen? Das klingt zunächst mal nicht so attraktiv, das klingt nach Arbeit, Schweiß und Mühe. Und wenn ich mir das aussuchen könnte, ob ich in einem Restaurant bediene oder mich bedienen lasse, dann wäre mir in aller Regel klar, wofür ich mich entscheiden würde. Aber Josua sagt, ich will dem Herrn dienen. Und es geht auch gar nicht nur um einen bestimmten Dienst, vielleicht heute vergleichbar mit dem Dienst im Musikteam oder am Beamer oder in der Technik oder am Eingang bei der Begrüßung oder was auch immer. Es geht nicht nur um diesen einen konkreten Dienst, den wir ausüben. Es geht auch nicht nur um den kultischen Dienst damals im Tempel beim Opfern zum Beispiel. Das greift auch noch viel zu kurz. Das Wort, was hier für dienen steht, das wird im Alten Testament sonst gebraucht für die Arbeit von Sklaven. Ist also noch weit schlimmer, als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Ein Sklave hat zu tun, was der Herr sagt. Ein Sklave kann sich nicht auf irgendein Arbeitszeitgesetz berufen und sagen, so und jetzt fällt aber der Hammer, jetzt habe ich frei. Der hat auch keinen Urlaubsanspruch gehabt in dem Sinne. Ein Sklave musste seine eigenen Bedürfnisse komplett zurückstellen hinter die Bedürfnisse seines Herrn, seines Besitzers. Wenn das so ist, dann muss man sich ja noch mal mehr fragen, warum will Josua sich das antun? So einen Dienst anzutreten, wenn er genauso gut frei sein könnte. Schließlich sagt er ja, ich will ein Sklave des Herrn sein. Ich will dem Herrn dienen. Es zwingt ihn ja niemand dazu. Ich denke, das können wir nur verstehen, wenn uns bewusst ist, dass wir als Menschen zwangsläufig in irgendeinem Sklavendienst stehen. Im Neuen Testament wird es noch viel, viel deutlicher. Da wird nämlich ganz klar, dass wir entweder ein Sklave der Sünde sind oder ein Sklave Christi. So bezeichnet Paulus sich häufig. Die Frage ist also gar nicht, ob wir jemandem dienen wollen. Die Frage ist einzig und allein, wem wir dienen wollen. Wollen wir der Sünde dienen oder wollen wir Christus dienen? Josua hat es für sich festgemacht. Er möchte sein Herz an den Gott Israels hängen. Er möchte sein Wollen und Trachten völlig auf diesen Gott ausrichten. Ihm möchte er gehören, ihm möchte er gehorchen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist das Credo, das er hier abgibt. Josua hat seinen Glauben bekannt, ohne Rücksicht darauf, wie die anderen sich entscheiden werden, aber jetzt sind die anderen an der Reihe. Jetzt stellt er sie vor die Wahl. Jetzt müssen sie Position beziehen. Wählt ihr euch heute, wem ihr dienen wollt? Und die Antwort dieser Repräsentanten des Volkes Israel, die fällt ebenso klar aus. Wie kämen wir dazu, den Herrn zu verlassen? Josua, wie kannst du sowas überhaupt denken? Und wie kämen wir dazu, anderen Göttern zu dienen? Der Herr, unser Gott, hat unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Wir kennen alle die staunenerregenden Wundertaten, die er dabei vollbracht hat. Darum wollen wir dem Herrn dienen. Er allein ist unser Gott. Eine genauso klare Ansage wie die von Josua, oder? Aber dann geschieht was ganz Merkwürdiges. Josua sollte ja jetzt überglücklich sein, dass er nicht mehr alleine dasteht, dass er plötzlich das ganze Volk hinter sich weiß. Aber stattdessen sagt er, nee, Freunde, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Warum das? Das ist ja jetzt auch nicht die feine englische Art. Erst stellt er drei Optionen zur Wahl. Das Volk Israel entscheidet sich jetzt für eine, sogar noch für die gleiche, für die Josua sich entschieden hat. Und dann macht er einen Rückzieher und sagt, nee, die Option gibt es für euch nicht. Kann man das denn machen? Warum? Ist Josua was Besseres? Ist er der Meinung, dass das Volk Israel sich das nicht verdient hat, dem Gott Israels zu dienen? Oder dass sie nicht gebildet genug sind, dass sie nicht wissen, wie man ihm dient? Oder haben sie sich irgendwie so arg daneben benommen, dass sie sich durch ihr Verhalten disqualifiziert haben von dem Gott Israels? Nichts von alledem trifft zu, wenn wir uns die Begründung anschauen. Da heißt es, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Verlasst ihr dem Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. In der Begründung ist keine Rede von dem Unvermögen des Volkes. Josua führt zwei Eigenschaften von Gott ins Feld, die es unmöglich machen, ihm zu dienen. Seine Heiligkeit und seine Eifersucht. Und damit spricht Josua eine ganz tiefe Wahrheit aus. Eigentlich kann überhaupt gar kein Mensch Gott so dienen, wie es ihm gebührt. Weil Gott nämlich heilig ist, weil er so ganz anders ist als wir und weil er eifersüchtig ist, wie ein betrogener Ehepartner, wenn wir mit anderen Göttern anbändeln. Spürt ihr, was für eine Spannung da drin liegt in diesen Worten? Eigentlich ist es völlig unmöglich, Gott zu dienen. Eigentlich können wir unser Herz nicht wirklich an Gott hängen. Und trotzdem ist bei Gott Unmögliches möglich. Wenn alles an unserem Willen läge, dann könnten wir komplett einpacken. Wenn Glaube, Vertrauen auf Gott nicht auch Geschenk wäre, dann müssten wir es gar nicht erst versuchen. Aber auf der anderen Seite nimmt Gott unseren Willen ganz ernst. Er nimmt ihn so ernst, dass er einer der ersten Gemeinden mal ausrichten lässt, ihr seid weder warm noch kalt, wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Das sind harte Worte, die wieder ganz klar machen, der Wille, unsere Entscheidung hat auch ein großes Gewicht in der Sache. Das Volk Israel bleibt dabei. Wir wollen dem Herrn dienen. Aber es scheint fast so, als ob Josua der Entscheidung des Volkes immer noch nicht so ganz trauen würde. Er ruft sie noch als Zeugen gegen sich selber auf und willig bestätigen sie dann auch, wir sind Zeugen gegen uns selber, dass wir uns heute so entschieden haben. jetzt sollte Josua aber endlich zufrieden sein, oder? Jetzt haben sie das auf so vielfältige Weise bekundet. Aber er nimmt jetzt diese Entscheidung der Repräsentanten des Volkes Israel ganz, ganz ernst. Ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen, was da unter Entscheidung steht. Und unter anderem findet sich da folgender Satz: Dem Entscheid folgt dessen Umsetzung oder zumindest der Versuch hierzu, sonst handelt es sich nicht um einen Entscheid, sondern nur um eine Gedankensimulation, um ein Gedankenspiel. Ich will mal versuchen, euch das an einem Beispiel ein bisschen deutlich zu machen. Auch ich tue das sehr gerne, was euer Pastor an diesem Wochenende tut. Ich gehe gerne in die Berge wandern. Und ich kann mich gut erinnern an eine Wanderung mit einem guten Freund. Und wir kamen an einen Wegweiser. Und es gab zwei Möglichkeiten. Beide Wege hatten so ihre Vor- und Nachzüge und wir waren uns nicht einig. Der eine wollte den einen Weg gehen, der andere den anderen. Und wir haben eine Weile diskutiert, welchen Weg wir denn nun gehen würden. Wir wollten uns auch nicht trennen. Allein in den Bergen rumzuspazieren ist meistens keine so gute Idee, also mussten wir das irgendwie hinkriegen und schließlich hatten wir uns entschieden und sind einen Weg losgegangen. Solange wir an dem Wegweiser standen, konnten wir diese Entscheidung noch beliebig oft revidieren und sagen, naja, der andere Weg wäre vielleicht doch besser oder doch der. Wenn wir mal einige Meter gegangen waren, dann hätten wir schon zurücklaufen müssen. Und je weiter wir gegangen sind, umso schwieriger wurde es, diese Entscheidung nochmal zu revidieren. Wir haben das dann auch nicht gemacht. Wir sind auf dem Weg geblieben, den wir eingeschlagen hatten. Und so ist das mit unseren Entscheidungen. Wenn wir anfangen, sie umzusetzen, dann wird es schwieriger, sie wieder zurückzunehmen. Es scheint so, als wäre Josua das sonnenklar gewesen, auch ohne die Möglichkeit, in Wikipedia reinzugucken. Auch Josua wusste schon, der Entscheidung muss die Umsetzung folgen. Und deswegen gibt er noch eine ganz, ganz klare Aufforderung. So tut nun die fremden Götter weg, die noch unter euch sind, und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Wir wissen nicht genau aus dem Bibeltext, was für Götter das sind, welche Form von Götzendienst da noch verbreitet war. Wir erfahren auch nicht, ob sie dieser Aufforderung nachkommen und sich von diesen Göttern trennen, was da in der Folge passiert. Die Antwort hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Sie sagen nämlich nochmal auf diese Aufforderung hin, dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme wollen wir hören. Folgen da wirklich Konsequenzen? Oder bleibt es beim Volk Israel bei diesem Wollen? Haben sie wirklich verstanden, worum es geht? Ist ihnen klar, dass Gott sich vor allem nach ihrer Liebe zu ihm sehnt? Dass er eifersüchtig ist